Ich komme gerne. Das ist jetzt das dritte Mal, dass die Wiener mich willkommen heißen. Und das ist schön. Und da komme ich sehr gern. Ja. Außerdem verbinde ich mit Wien seit frühester Jugend, hätte ich beinahe gesagt. Da hat mich irgendwann Helmut Qualtinger kalt erwischt. Und seitdem habe ich viele seiner Platten gehört, habe den Wiener Dialekt versucht zu lernen, Qualtingerhaft. Ne? Blader Hund, wenn es jetzt noch was redet, dann schmiere ich doch Furzen, Annie. So in der Art, ja? Ja. Hat nicht so gut geklappt, aber es hat mich bewegt. Und jedes Mal, wenn ich wieder hier bin, dann bewegt mich es aufs Neue. Wenn der Opa im Kaffeehaus zu mir spricht, freut es mich. Ganz anders ist es in München, weil manche Leute sagen, na, München ist doch so ähnlich. Stimmt überhaupt nicht, ist völlig anders. Völlig anders. Aber gut, das ist nicht unser Thema, oder? Was haben wir für ein Thema? Gut, Neptun. Neptun. Die meisten von euch wissen, wir haben ein Kartenspiel gemacht, was sich anschickte, die großen astrologischen Archetypen, die ja auch die seelischen Archetypen sind, bildhaft darzustellen. Und wie ich immer wieder höre, ist uns das gut gelungen. Ja? Also uns, wenn ich sage uns, dann meine ich meine frühere Lebenspartnerin und jetzige Arbeitspartnerin. Wir sind sozusagen ein Paar geblieben, aber haben das so auf die geistige Ebene. Früher war es auch auf der seelischen und körperlichen, jetzt ist es auf der geistigen Ebene. Ja, ich finde das immer nach wie vor schön, wenn jeder, der sich trennt von seinem Partner, auf der geistigen Ebene verbunden bleibt, würde die Welt anders aussehen. So, und die Ingrid Zinnel und ich, wir haben das entworfen, gleichsam von den seelischen Bildern vieler Klienten und Patienten, die in Trance entstanden sind. Ja, also zum Beispiel, wenn man mit einem Widder-Aszendent in Trance geht, kann es passieren, dass man da immer wieder den Krieger zum Vorschein bringt. Und irgendwann malt man, lässt man dann auch den Krieger malen. Und das ist jetzt das Neptun-Thema. Und wir haben sehr lange gestritten, richtig gestritten, was in einer Beziehung immer sehr fruchtbar ist. Der eine war für Jesus Christus, weil Jesus sagt an einer Stelle den entscheidenden Neptunsatz. Er sagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Und gestritten haben wir uns darüber, darf man Jesus Christus auf ein Kartenspiel tun? Und irgendwann haben wir gemerkt, nee, das geht nicht. Und dann haben wir eine Gestalt auf die Karte getan, die auch nicht von dieser Welt ist. Engel gibt's die, könnte man fragen. Die Antwort ist ganz einfach. Keine Ahnung. Wir wissen es nicht. Es gibt ganz viele Zeugnisse davon, dass Engel existieren. Ja. Und trotzdem wissen wir es nicht. Aber eins wissen wir, das Reich der Engel ist auch nicht von dieser Welt. Die haben andere Aufgabenstellungen. Vielleicht müssen sie manchmal kleinen Kindern über eine beschädigte Brücke helfen. Das mag ja sein. Aber dann gehen sie wieder. Also sie leben hier nicht. Sie haben hier nichts zu suchen. Aber auch das sage ich mit allem Vorbehalt. Keine Ahnung, ob das stimmt. Früher habe ich solche Dinge ja immer alle gewusst. Als mein Schütze-Aszendent noch unbeschadet durch die Welt laufen konnte. Nach drei Ehefrauen geht das nicht mehr so gut. Nein, ich finde das heute, muss ich sagen, sehr hilfreich. Weil die Aufgabenstellung meiner Ehefrauen war immer, mich von meinem Größenwahn runterzutreiben. Ich finde, das haben die ganz gut geschafft. Ich meine, nicht ganz, das schafft keine Frau ganz, aber nicht zumindest damals stand ich da, ich sage, ist doch ganz klar, Engel, weiß ich doch ganz klar, was es ist. Das ist dieses und jenes oder so. Und heute stehe ich da und sage, ich habe keine Ahnung. Aber so wie die Schriftsteller das schreiben, so ist es nicht. So nicht. Alles, was über Neptun geschrieben wird, ist nicht so. Es ist aber auch nicht ganz anders. Wir wissen aber nichts. Das ist das Erste. Wenn man die alten Griechen fragt, was ist denn mit Neptun? Dann sagen die ganz einfach. Der ist tief unten im Meer. Man sieht ihn nicht. Und er nur bei ganz seltenen Gelegenheiten denkt er dran, mal zum Vorschein zu kommen. Er ist tief im Inneren des Meeres verborgen. Nicht da. Vielleicht, wenn ich mit meinem Schiff untergehe, habe ich so nach 50 Metern die Chance, ihm mal kurz zu begegnen. Das mag sein. Aber es war noch keiner, ist noch keiner wieder hochgekommen, hat davon erzählt. Doch, es sind schon welche hochgekommen, haben erzählt. Die haben immer wieder erzählt von so ganz bezaubernden Mädels, die da unten auftreten und winken und auf mich zukommen. So, ja. Das wussten aber die Griechen auch schon. Ja. Da gab es immer wieder Geschichten von irgendwelchen Seeleuten oder von irgendwelchen Helden, die zu nahe an die Ufer eines Sees gingen. Und dann waren da so tolle Mädels. Meistens barbusig. Wow. Und dann geht man ja auch schon mal näher. Und dann nymphenhaft greifen sie dann ja auch. Ne? Und dann ist man weg. Und ward nicht mehr gesehen. Griechische Geschichten halt. Ne? Was passiert? Keine Ahnung, wir wissen es nicht. Vielleicht haben diese Helden dann das Gefühl, nachdem sie nach unten gezogen worden sind, wow, endlich bin ich nach Hause gekommen oder so. Das kann alles sein. Man weiß es heute auch von Tiefseetauchern. Die wissen aber auch, jetzt kommt der Tiefenkoller. Dann kommen die Mädels. Ja, die sehen die, buchstäblich. Die sehen die. Übereinstimmend gibt es Berichte von Leuten, die zu tief waren. Der Koller kam. Also Koller ist einfach, ja, macht irgendwie das komische Sauerstoff, macht irgendwas nicht. Aber dann sind da die Mädels. Barbusig. Manche mit so einem Fischschweif. Ne? Ja. Aber das wollte ich gar nicht erzählen. Ich habe halt eine ganz enge Sonne-Neptun-Konjunktion. Ne? So. Ganz eng. Und darüber erzähle ich auch noch ein bisschen, was das heißt. Aber erstmal ist das Thema nicht sichtbar, unsichtbar, nicht zu greifen. Die meisten Themen, so von 1 bis 9, mit Ausnahme von 8, sind greifbar, mehr oder weniger. Ja? Von Mars bis Schütze sind mehr oder weniger greifbar. Neptun, no sir, ist nicht da. Vor einigen Jahren habe ich meinen Neptun hautnah gespürt. Da passierte etwas mit mir. Ich weiß noch, wie heute, ich stand in Frankfurt vor dem British Bookshop. Da fahre ich so einmal im Monat hin und gucke, ob sie wieder einen neuen Krimi für mich haben. Und auf einmal fing die Welt an, sich von mir fortzubewegen. So ungefähr wie wenn man umgekehrt durch ein Fernglas guckt. Und das ist nicht nur ein Fernglas, es ist auch noch ein Zoom. Also man kann es auch noch weiter in die Tiefe. Ja, so bewegte sich die Welt von mir weg. Und da ich viele Jahre Reinkarnationstherapie gemacht habe, weiß ich, wenn sowas geschieht, könnte es sein, dass ich schon gestorben bin. Oder besser gesagt, dass ich vielleicht bewusstlos mir selbst zu Füßen gesunken bin. Und deshalb ist mein erster Blick immer, so liege ich vielleicht schon da. Naja, jetzt könnt ihr sagen, was redest du für einen Stuss? Du stehst doch, wenn du runterguckst, stehst du doch. Ja, das stimmt schon, aber mein Körperkleid könnte da unten liegen und mein Seelenleib oder wie Ätherleib oder wie immer wir diese Leibe nennen wollen, viele haben da immer andere Namen, steht weiterhin so, wie ich glaubhaft bestätigt bekommen habe, dass auf den Schlachtfeldern der Welt heute noch viele Soldaten stehen. Die stehen da. Manchmal fragen sie auch, was machst du hier? Und sagt er, ich warte. Naja, stimmt, ich auch. Wir warten. Die haben nicht mitbekommen, dass sie sozusagen mit einer Kugel aus ihrem Seelenleib rausgeschlagen worden sind. Ihr Körper da hinten liegt, sie schauen weiter nach vorne und wundern sich, warum alles so still ist, warum keiner mit ihnen redet und warum vielleicht jetzt schon seit 80 oder 100 Jahren niemand mehr kommt. So. Also schaut man auf die Erde. Ist ein Tipp, nur mal so, wenn euch was komisch vorkommt, schaut auf die Erde. Wenn ihr euch dann liegen seht, werdet ihr nachdenklich. Was ihr dann tun sollt, weiß ich auch nicht. Wenn ihr aber seht, euch fehlt der Kopf, dann wisst ihr, aha, ich bin tot. Ich könnte mich jetzt umdrehen und gehen, wo immer das ist, ja. Ja, das ist auch irgendwie Neptun, ja, so. Im Hintergrund der Welt ist was. Aber wir wissen es nicht. Nicht so richtig. Und deshalb gebe ich manchmal nur so einzelne Bilder. In der Hoffnung, eure Seele kann schon was damit anfangen. Aber ich weiß, es gibt auch Menschen unter euch, die hätten es gerne etwas systematischer. Deshalb mache ich mal ein bisschen systematisch. Wie ich das Horoskop zu betrachten pflege und was für mich das Wichtigste am Horoskop ist, ist erstmal, dass es das fantastischste Einteilungssystem von Welt und Seele ist, das ich überhaupt je kennengelernt habe. Welt und Seele. Ich könnte auch umgekehrt sagen Seele und Welt oder Körper, Seele und so weiter. Und diese Bilder möchte ich euch geben, bevor ich dann schließlich, ich weiß, das ist unser Thema, zu dem letzten Thema, Fische oder Neptun, komme. Der erste Quadrant im Horoskop, respektive die Tierkreiszeichen Widder, Stier, Zwillinge, beschreiben, oder die Planeten Mars, Venus, Merkur auf der Zwillinge-Ebene, beschreiben das Materielle. Das Körperliche, und zwar nicht das irgendein Körperliches, meins, mein Körperliches und für Sie Ihr Körperliches und für Sie und so, im Horoskop. Ja? Das heißt also, wenn das mein Horoskop ist, ist das mein Körperliches, schreibe ich dran, Körper. Oder Materie, es ist das an mir, was anfassbar ist, was meine Frau in die Hand nehmen kann. Küssen kann, Ohrfeigen geben kann. Ja, das ist der erste Quadrant. Nicht? Mit seinen drei Häusern, mit seinen drei Zeichen. Gut. Zweite Thema. Tierkreiszeichen Krebs, Löwe, Jungfrau. Das Seelische. Aber nicht irgendein Seelisches, mein Seelisches. Und in deinem Horoskop dein Seelisches. In deinem Horoskop steht nicht mein Seelisches. Nein, aber deins schon. Also, das ist dein Körper und das ist deine Seele. Und was garantiert die Seele? Dass der Körper lebt. Dafür garantiert die Seele. Die Seele ist sozusagen das belebende Element. Ohne Seele bist du immer noch ein Körper, aber du fängst spätestens nach 3 Tagen an zu stinken. So ist das. Wenn die Seele draußen ist, dann müffelst du. Mehr oder weniger, je nachdem, wie viel Zeit schon vergangen ist. Ja? Wenn sie drin ist, müffelst du nicht. Ja doch, ich müffel auch, wenn die Seele drin ist, sagt meine Frau jedenfalls immer, wasch dir doch mal wieder die Füße, Peter. Ja, gut. Meiner Frau klingeln jetzt die Ohren, wie oft ich sie schon erwähnt habe hier heute Abend. In der kurzen Zeit. Gut. Noch etwas ist bei der Seele wichtig. Und jeder weiß das. Seele ist nicht sichtbar. Seele ist nicht messbar. Es gibt keine Messinstrumente für Seele. Wir können aus bestimmten körperlichen Reaktionen oder körperlichen Gegebenheiten auf das Dahinterliegende der Seele schließen. Ja? Also wenn mir jetzt Tränen aus den Augen quellen, dann ist das ja was Körperliches. Aber aus diesen Tränen entnehmt ihr, der Peter ist jetzt vielleicht traurig oder es tut ihm etwas weh oder er ist, was weiß ich, bewegt, dass er endlich wieder in Wien sein darf. So, das ist aber was Seelisches, dieses Bewegtsein. Ja? So. Also, man kann auf Seele schließen. Wenn ihr euch aber mit einem gestandenen Internisten unterhaltet, die gibt es ja heute immer noch, die gestandenen Internisten, dann werden die sagen, Seele, was soll denn der Quatsch? Das ist alles Chemie. Das sind alles Neurotransmitter. Und Norepinephrin und so, was da alles so ist. Das ist Seele. Nein, das ist auch nicht Seele. Wir brauchen keine Seele. Na gut. Wollen wir uns aber heute Abend auch nicht unterhalten, vielleicht irgendwann in den nächsten Jahren. Dritter Quadrant, Thema Geist. Jetzt wird es interessant. Die Leute bringen immer Seele und Geist durcheinander. Am liebsten tun das die Amerikaner. Ja? Zwischen Mind und Spirit und Soul machen die ja so gut wie überhaupt keinen Unterschied mehr. Ja, für die ist das alles so etwas ganz schön esoterisch Waberndes. Nett irgendwie. Spirit. The Spirit oder sogar das Self. The Holy Self oder the Whole Self oder the Higher Self. Das ist ja alles so großartig. Es spricht zwar nichts dafür, dass es sowas überhaupt gibt, aber es klingt gut. Nein, Geist ist etwas ganz Einfaches. Das Einfachste, was ihr jetzt als Geist wahrnehmen könnt, ist zum Beispiel hier, was hier auf dem Zettel steht. Das ist Geist. Hier, was bei ihr auf dem Zettel steht, ist Geist, reiner Geist. Information, Botschaft, mehr nicht. Das ist Geist. Das Geistige kommt unaufhörlich aus der Welt auf uns zu. Ich war heute in einem Antiquariat. Da standen abgefüllt in so kleine Papierbrocken mit Pappe drumherum, standen lauter Geister in den Regalen und schrien mich an. Nimm mich, kauf mich, nimm mich mit nach Hause. Lass mich bitte dich befallen. Hat mir gut gefallen, ich habe 20 mitgenommen, 20 kleine Geister. Ja. Also weil so Taschenbücher, ne, weil ich Taschenbücher sammle. Das heißt also, Geist ist nichts anderes als eine Information, die von außen auf mich zukommt. Das ist Geist. Nichts anderes. Der Heilige Geist war auch eine Information, die kam als Taube auf die Gemeinde der Pfingstler. So. Und hat da auch eine Information gegeben. Hat nämlich den Pfingstlern gesagt, ihr könnt jetzt mal alle mit komischen Sprachen reden. Nicht? Und dann fingen die an, das, was die Pentekostler heute noch jeden Tag in ihrem Religionsunterricht machen, mit fremden Zungen sprechen. Die verstanden einander nicht mehr, als die Taube sich heruntersenkte, die Taube des Heiligen Geistes. Das war von der Botschaft. Die Botschaft war, passt mal auf Leute, keine Sau versteht jetzt mehr die andere Sau. Ist das nicht schön? Wir reden alle mit völlig fremden Zungen aufeinander ein. Und seitdem tun wir das. Wir merken das aber nicht mehr. Ja, aber es sind Informationen, Botschaften. Die ganze Welt ist Botschaft. Als ich mal vor vielen Jahren in einem Seminar vom Torwald war, Torwald Detlefsen, hat er gesagt, wenn da draußen ein roter Sportwagen vor deiner Nase daherfährt, dann ist das eine Botschaft. Da habe ich gesagt, was für eine Botschaft, Torwald? Da hat er gesagt, dass du deine Aggression nicht lebst. Weil Rot ist Aggression, ist Maß. Sportwagen ist Aggression, ist Maß. Wenn also dieser Maß vor deiner Nase herfährt, heißt das, kümmere dich um deinen eigenen Maß. Botschaft. Hatte er völlig recht, der Torwart. So kann man Astrologie begreifen. Und man kann sie wunderbar so begreifen. So sollte man sie begreifen. man sollte sie nicht unbedingt, ich kenne Leute, die sagen, da ist schon wieder ein Mann und geht zum Briefkasten. Was soll mir das sagen? Oder meine Tante hat schon dreimal angerufen. Meine Tante ist ein Krebs, was soll mir das sagen? Ja, gut, einverstanden. Nur, man kommt dann vor lauter Astrologie nicht mehr zum Leben, nicht? Mein Mann will mich küssen, was soll mir das sagen? Mein Mann will mich schon wieder küssen, was soll mir das sagen? Okay, also Geist ist von außen kommende Botschaft. Geist ist nur ein anderes Wort für Welt. Aber nicht für irgendeine Welt. Irgendeine Welt gibt es nämlich nicht. Es gibt nur meine Welt. Ja? Hier sitzen 100 Leute und jeder dieser 100 Menschen lebt in einer anderen Welt. Jeder. Und jede Welt steht bei ihm im dritten Quadranten und erzählt ihm Geschichten pausenlos. Und die Astrologie ist unter uns Pastorenschwestern die beste Art, die Geschichten, die die Welt uns erzählt, lesen zu lernen. Das ist Astrologie. Für mich ist das Astrologie. Ja? Und mir zu erzählen, wie groß die Fülle in meinem Inneren ist. Wie unglaublich groß sie ist. Ja? Ich bin eine Jungfrau, ich bin natürlich keine Jungfrau, aber mein Herrscher von 1 ist in der Jungfrau und das ist so gut wie Jungfrau. Ich bin eine Jungfrau und das heißt, ich bin edel, hilfreich und gut. Das heißt es. Dann habe ich noch einen Uranus irgendwo stehen und dieser Uranus ist die kleine Drecksau. Also es ist die kleine Drecksau, ob uns das gefällt oder nicht. Jetzt sind wir schon zu zweit. Wir sind einer, der ist edel, hilfreich und gut und eine kleine Drecksau. Was haben wir noch? Gell? Wir haben noch viel mehr. Wir sind nämlich nicht nur schizophren, wir sind, polyphren, multiphren. Ja. Und all das erzählt uns die Astrologie und es ist toll. Wenn man das mal weiß, wie viel Drecksäue man an Bord hat und wie viel Heilige, kann man doch ganz unbeschwert leben. Dann kann man sagen, stimmt, heute Abend war ich wieder die Potsau und hab dir wieder auf die Füße getreten. Gut, morgen bin ich wieder, ja, und du trittst endlich zurück, damit du siehst, du bist auch eine Potsau. Bah. Na und? Steht das in der Bibel? Du sollst keine Potsau sein? Steht da nicht. Das lesen wir immer nur rein. Aber das steht da nirgends. Gut, zurück. Also jetzt haben wir nun, vielleicht müssen wir mal auch demnächst weiter hierher gehen. Das kann schon sein. Na? Wenn die Wiener mich noch haben wollen, mache ich das gerne. So, gut, aber wir wollen, jetzt wollen wir uns überlegen, was ist denn das, der vierte Quadrant? Weil immerhin sind wir jetzt im letzten Thema des vierten Quadranten. Neptun und Fische. Aber erstmal müssen wir generell verstehen, was ist denn dieser Quadrant? Weil eins wissen wir schon, und das haben uns die vielen Esoterikkurse, die wir besucht haben, gelehrt. Der Mensch besteht aus Körper, Seele und Geist. Das wissen wir schon. Aber wieso besteht er aus noch was? Das ist nicht fair. Jetzt haben wir gerade das eine so gut gelernt. Jetzt kommt noch was Viertes dazu. Was ist denn der vierte Quadrant? Habt ihr eine Idee? Ihr seid still. Was? Nochmal. Ich habe es nicht verstanden. Weltgeist, das finde ich genial. Ja, das ist ein tolles Wort. Jetzt müssen wir nur noch wissen, was es heißt. Ich will es aber noch mehr wissen. Was ist der vierte Quadrant? Sehr gut. Schicksal. Also das ist mal das Erste, was wir wissen müssen. Der vierte Quadrant ist Schicksal. Was heißt das? Das heißt das vielleicht etwa, wenn das mein Horoskop ist, dass ich Schicksal habe oder bin? Ja, das heißt es. Heißt das, dass ihr etwa auch ein Schicksal habt? Ja, ihr seid auch ein Schicksal. Und ihr habt ein Schicksal und ihr seid ein Schicksal. Man kann das nicht so ganz auseinanderhalten haben oder sein. Ja? Haben ist sowas wie, ich habe Fußschweiß oder Unterarmnässe oder sowas. Das ist haben. Aber mit dem Schicksal, weil da kann ich ja was dagegen tun. Aber Schicksal, wenn ich Schicksal habe, dann fühlt sich das so an, als wäre ich das Subjekt. Und da wird es schon schwierig. Ich bin nicht das Subjekt meines Schicksals. Überhaupt nicht. Ich bin überhaupt kein Subjekt. Also, ich bin vielleicht mehrere Subjekte. Keine Ahnung. Schicksal, aber ist etwas... Na, ich erzähle eine andere Geschichte. Das ist einfacher. Wir stellen uns vor, wir säßen jetzt hier 2300 Jahre zurück im alten Griechenland und wir hätten hier so etwas wie eine platonische Akademie. Ja? Das tun wir jetzt mal so. Wir wären eingeweiht. Och, das wollen wir doch alle werden, oder? Gut, wir wären sozusagen die Esoteriker. Das ist ja nichts anderes als der innere Kreis. Wir durften schon mal an den Brüsten von Abraham, Asanta, nee, das war nicht, das war ein anderer. An irgendwelchen Brüsten uns laben. Also weisen Brüsten uns laben. Gut. Eins wäre uns ganz klar gewesen, nämlich uns alten Griechen jetzt, wir sind jetzt 2300 Jahre ante. Wir wüssten, es gäbe drei Mädels. Und diese drei Mädels würden entscheiden über ziemlich viele Dinge in meinem Leben. Diese drei Mädels wurden von den Griechen die Schicksalsgottheiten genannt oder die Moiren. Oder die Moira. Am Anfang war es nur eine, die Moira, und dann später, 100 Jahre später, so 400, 500 Jahre vor Christus, da waren es dann drei. Und das ist ein schönes Bild. Diese drei wurden auch benannt. Sie bekamen Namen. Die eine hieß Atropos. Und was machte sie? Sie saß am Spinnrad und spann den Schicksalsfaden. Deinen Schicksalsfaden und deinen. Weil jeder hatte sozusagen seine Schicksalsgottheiten. Und Atropos spann ihn den Faden. Das war das Erste. Es gab aber eine zweite Schicksalsgottheit, die über jedes lebende Wesen sozusagen die Oberhoheit hatte. Und das war Lachesis, heute noch das große Glück eines jeden Homöopathen. Ja, Lachesis, das Mittel einer südamerikanischen Schlange. Und Lachesis hatte so eine Elle. Und Lachesis, wenn Atropos den Faden spann, legte Lachesis die Elle an und guckte, wie lang ist er jetzt? Und stellte dann fest, der Faden ist irgendwie 2,70 Meter. Und dann sagte Atropos, okay, das ist es. Mehr Schicksalsfaden, mehr Schicksalszeit kriegst du nicht. Und am Ende schließlich kam Klotho. Ich vergesse immer alles. Es kann auch sein, dass Klotho die erste war und Atropos die letzte ist. Aber ich weiß, die hießen Klotho und Atropos und in der Mitte, das weiß ich mal, Lachesis. Ja, aber nehmen wir mal an, Klotho war die letzte. Sie wird immer dargestellt mit einer Schere. Und den Faden, den Atropos spann und Lachesis ausmaß in der Länge, schnitt Klotho durch und das war's. Das heißt, und in den Schicksalsfaden wird natürlich auch alles Mögliche eingewebt. Da gibt es vielleicht irgendwie, auf dieser Länge gibt es vielleicht drei Knoten im Faden. Und du bist eine Frau und gehst zum Frauenarzt und stellst fest, aha, ich habe Knoten in der Brust. Nimmt mich jetzt nicht wörtlich, die weben da nicht solche Knoten rein, sondern es sind nur Bilder, weil das ist auch Schicksal. Knoten in der Brust ist auch Schicksal. Aber worauf ich eigentlich hinaus will, ist, eines wussten die Griechen ziemlich genau. Die sagten, weißt du, es ist wurscht, wie viel du säufst, wie viel du hurst, ob du rechtsdrehende Müslis isst oder nicht. Es ist völlig wurscht. Dein Schicksalsfaden, die Länge deines Schicksalsfaden ist bei der Geburt bestimmt. Und wenn die Länge erreicht ist, kommt die Schere von Klotho. Ja? Ob du gut bist, ob du meditierst, ob du schlecht bist, das spielt alles keine Rolle in Bezug auf das Schicksal. Das Schicksal hat seine eigenen Pläne und du verhinderst gar nichts. Das Erste also, was wir begreifen müssen, über das Thema Schicksal. Ich sage nicht, wir sollten weiterhin so tun, als säßen wir in einer griechischen Akademie. Das können wir nicht, die Zeit ist vorbei. Aber wir hier im Abendland haben eines gelernt. Nämlich, alles ist machbar, Herr Nachbar. Wir können machen, was wir wollen. Wir können eine Frau uns aussuchen, wie wir es wollen. Wir können auch eine Arbeitsstelle uns aussuchen, wie wir es wollen. Wir können auch so reich werden, wie wir es wollen. Ja? So. Also, schlage deinem Schicksal ein Schnippchen oder übertölpel dein Schicksal. Oder ja, es gibt heute Bücher, die heißen so, ne? So. Auch von Astrologen, finde ich, also zum Wimmern geradezu. Nicht? Entkomme deinem Schicksalszwang oder so ein Blödsinn. Ja? Es ist noch nie irgendein Mensch irgend seinem Schicksalszwang entkommen. Also warum sollte man so Bücher schreiben? Ja? Und die Leute probieren das dann auch noch, ihrem Schicksalszwang zu entkommen und fallen doppelt auf die Nase. Weil jetzt haben sie nämlich nicht nur das Gefühl, sie haben ein Schicksal, sondern jetzt haben sie auch noch das Gefühl, sie hätten den Rat dieses Astrologen, der ihnen erzählt hat, wie man seinem Schicksal entkommen kann, sie hätten den falsch befolgt. Also sie wären doppelte Trottel. Einmal, weil sie ein Schicksal haben und zum anderen, weil sie das, was der Astrologe ihnen geraten hat, nicht richtig ausgeführt haben. Der, ne, da bin ich also ja wirklich eher überhaupt gelackmeiert. Ne? Aber gut, Schicksal ist etwas ganz Einfaches. Erstens, du hast keine Ahnung, was es sein kann. Zweitens, wenn es kommt, machst du gar nichts. Doch, du kannst was machen. Du kannst natürlich was machen. Selbstverständlich kannst du was machen. Wenn das Schicksal kommt, in welcher Gestalt auch immer, dann hast du 50 bis 60 Jahre Zeit, schreiend davon zu laufen oder dir Astrologiebücher zu kaufen, die sagen, entkomme deinem Schicksalszwang oder besiege deinen Schicksalszwang. Kannst du alles machen. Da hat das Schicksal nämlich überhaupt nichts dagegen. Nicht? Es sieht, wie du anfängst zu kämpfen, gegen es zu kämpfen, wie du so mit dem Schicksal so groß bist, du rennst immer gegen das Bein, das Schicksal steht da und freut sich, das liebt dich nämlich und ganz liebevoll schaut es auf dich und sagt, ja mach mal, nicht? Holst dir natürlich blutige Nasen dabei, gegen dein Schicksal anzurennen. Aber dann irgendwann nach 60 Jahren, nachdem du 60 Jahre dir blutige Nasen geholt hast, stehst du irgendwann da und sagst, weißt du was, Schicksal? Ich habe einen schrecklichen Verdacht. Der ist so grauselig, dass ich ihn kaum aussprechen kann. Und das ist der Verdacht, du bist einfach viel größer als ich. Und ich kann gar nichts machen gegen dich. Ich bin viel zu klein für so einen Scheiß. Auch für so blöde Bücher. Viel zu klein. Ich versuch's jetzt mal anders. Ich verneig mich mal vor dir. Oder sag, ich habe keine Ahnung, was du willst. Ich habe auch keine Ahnung, warum du das tust. Es gibt wahrscheinlich auch gar keinen Grund, warum du das tust. Du tust es einfach und es stört dich überhaupt nicht, dass du nicht weißt oder dass ich nicht weiß, was du tust. Ich stimme zu. Ich neige mein Haupt und stimme zu. Ich sage, ja, ist okay. Wenn ich eh nichts tun kann, kann ich auch ja sagen. So ist es. Und dann kriegt das Ganze eine neue Färbung. Dann wird es anders. Aber das ist alles, was wir tun können. Buchstäblich, mehr können wir nicht tun. Wir können ja sagen zum Schicksal, aber das braucht 60 Jahre Kampf. Gebt euch die, ihr 35 seid, keine Mühe. Kämpft, kämpft, kämpft. Ja. Früher kriegt man das nicht. Ich meine, ich sage das so, weil ich jetzt letztes Jahr 60 geworden bin. Habt ihr schon gemerkt, gell? Also das, so reden die Astrologen über sich. Ja. Nein, nein, nein. 60, frühestens mit 60, frühestens. Gut. Aber jetzt wissen wir immer noch nichts über Neptun. Macht ja nichts. Das war ja nur das Vorspiel, ne? Das waren die Präliminarien. Jetzt kommen wir zu Neptun, weil er ist ja ein Teil des Schicksals. Als ich das erste Mal hier war und euch etwas über Saturn aus meinen Erfahrungen und vor allen Dingen natürlich, ich habe ja die unschätzbare, das unschätzbare Glück, ich habe immer Klienten und Patienten, die mir diese ganzen großen Erfahrungen ins Haus liefern, die mich noch dafür bezahlen, dass ich was lernen darf. Das muss man sich vorstellen, darf man gar nicht laut sagen. Eigentlich müsste ich denen Geld geben. Ja, wenn ich reich wäre, würde ich das vielleicht auch tun, aber ich bin nicht reich. Also, die bezahlen mich dafür, dass ich etwas lerne. Ich finde das gigantisch. Und da habe ich als erstes gelernt, die ganzen astrologischen Archetypen, die ganzen großen Gestalten in meiner Seele, in meinem Leben, in meinem Inneren und auch in meinem Äußeren. Also, wie sie alle mit Künstlernamen heißen, Mars, Venus und so weiter. Die haben die Aufgabe, in meinem Leben etwas zu bewachen und zu hüten. Dass diese Themen, die der Mars oder die Venus oder der Merkur oder wie sie alle heißen, diese Themen gleichsam als Repräsentanten vertreten, damit ich diese Themen lebe. Also sind sie die Hüter über diese Themen in meinem Inneren und natürlich auch in eurem Inneren. Ganz klar. Die sollen aufpassen, dass ihr diese Themen früher oder später seht, sagt ja, ihr gehört zu mir dazu und wenn es mich juckt, werde ich euch auch mal leben. Ne? Und wenn ich eine Frau bin, werde ich dann auch mal vielleicht meinem Macker eine knallen. Könnte sein. Manchmal haben wir Macker das verdient. Ja. Ich habe neulich mit einem Kripo-Mann gesprochen, der hat gesagt, wissen Sie was? Ein Trend hat zugenommen. Ich sage, welcher Trend? Frauen, die ihre Männer verprügeln. Konnte ich eine gewisse klammheimliche Freude nicht verhehlen. Obwohl ich das natürlich niemals laut sagen würde, nicht? Außer in meinen Vorträgen. Gut, zum Neptun. Der hütet auch etwas. Was hütet er? Also erstmal, ich wiederhole es, bei Neptun muss ich es ein paar Mal wiederholen. Wissen tun wir nichts. Bei Neptun wissen wir schon gar nichts. Also bei den anderen wissen wir manchmal schon sehr wenig, aber bei Neptun wissen wir gar nichts. Aber wir haben Ahnungen. Manchmal dämmert uns was. Und dann ist der Neptun schon ganz nah. Manche sagen, ja, ich habe so die Intuition, dass, ja, ja. Das ist, dann nähert sich Neptun auf leisen Sohlen, auf Socken sozusagen, kommt da ganz leise von hinten und flüstert dir was ins Ohr. So, ah, ne? Ah, sagt er dann. Oder sagst du dann. Das kann doch gar nicht sein. Doch. Aber ich bleibe nochmal so an der Oberfläche. Er hütet etwas. Als erstes hütet er nämlich die Welt hinter der Welt. Dass es eine Welt hinter der Welt gibt. Diese Kenntnis, dieses Wissen hütet er. Dass es vorne eine Welt gibt, also sozusagen eine Welt hier, von hier bis hier, die ist ja im gewissen Sinne sichtbar. Die Welt der Seele ist auch nicht sichtbar, sie ist auch nicht messbar, aber man braucht ja bloß 18 Bände Sigmund Freud zu lesen, dann hat man ein Bild von der Seele, ja? Dann hat man sogar ein Bild, der hat da so Bildchen gemalt, hat gesagt, da unten ist so ein dicker Bauch, das ist das Ubewe, das Unbewusste, ja? Und dann gibt es hier so einen kleinen Steg, das ist das Fübewe, das Vorbewusste. Und dann gibt es da oben so einen kleinen Sohnwulp, das ist das Böwe, das Bewusste. Ja, und das genial, das sage ich nicht bloß, weil ich in Wien bin, sondern das ist einfach genial von diesem Mann gewesen, dass er gesehen hat, so ein Batzen ist nicht greifbar. ist nicht da, ist unter der Oberfläche, ist aber nicht etwa weg, sondern kommt in unseren Träumen zum Vorschein oder in unseren unbewussten Versprechern, nicht? Wenn ich sie anschaue und sage, du hast eine so beschissene Frisur, bekomme ich jetzt auch beschissen, ich wollte sagen, so eine bezaubernde Frisur. Ist mir aber jetzt peinlich. Ja, da kommt das Unbewusste hochgewulpt. Ja. Ne? Das heißt, das Unbewusste findet, guckt sich um und sagt, hier gibt es einige beschissene Frisuren, warum kann ich nicht drüber reden? Nein, sagt das Über-Ich oder wer immer diese buchhalterischen Instanzen in uns sind. Ne? Innerer Buchhalter, haben wir über den schon gesprochen? Nein, wer ist das? Wer? Will ich genauer wissen, der innere Buchhalter. Die Jungfrau, natürlich. Natürlich. Ne? Armer Kerl. Manchmal. Männer halten ihn für einen armen Kerl, Frauen für eine arme Frau, ist doch logisch. Aber er hat natürlich gar kein Geschlecht. Zurück zum Neptun, Peter. Zurück zum Neptun. Er hütet die Welt hinter der Welt, dass es eine Welt hinter der Welt gibt. Also Shakespeare war ja nicht der Erste, der uns davon erzählt hat, nicht? Es gibt mehr Dinge zwischen Himmel und Erde, als sich, was hat er gesagt, eure Schulweisheit träumen lässt, Horatio, so. Ja. Und es gibt wesentlich mehr hinter der Welt, wahrscheinlich, als es vor der Welt, also in der Welt gibt. Aber darüber, wie gesagt, wissen wir so wenig. Ja. Aber er ist der Hüter dieses, der Neptun ist der Hüter dieses Reiches. Und auch wenn die Wissenschaft, die all das, was anfassbar ist, berechnen und so weiter möchte. Wer ist das? Die Wissenschaft, diese Wissenschaft. Nein, ist auch die Jungfrau. Ist ja nicht nur Buchhalter, ist auch Wissenschaftler. Ne? Ich habe Philosophie studiert bei Theodor Wiesengrund Adorno, der eine Berühmtheit dadurch wurde, dass er die Kritik der kritischen Kritik erfand. Und als ich dann sein Horoskop las, musste ich schreiend lachen. Kritik der kritischen Kritik ist dreifache Jungfrau. Und da war er dreifache Jungfrau. Ja, ja, Jungfrau Aszendent, Herrscher von 1 in 6, Sonne in 6. So, oder Sonne in Jungfrau, das habe ich vergessen. Ich vergesse das ja immer. Das ist ein Vorteil in meinem Leben. Die wirklich wichtigen Dinge vergesse ich wieder. Das ist gut. Wisst ihr, warum das gut ist? Weil die wirklich wichtigen Dinge, ja, die sind einmal wichtig und dann darf man sie auch vergessen. Weil, wenn ich sie vergesse, kommen ja die wirklich wichtigen Dinge an einer anderen Stelle wieder. Das sind dann aber andere wirklich wichtige Dinge. So ist das. Besonders ist es auch so, es gibt einen Astrologen, ich liebe ihn, weil er wirklich kreativ ist. Aber er hat so alle Dinge immer so bei sich so und gibt sie immer nur so kleine Fingerweise raus. So. Schreibt er mal wieder was Kleinfinger in seine Bücher. Und dann wird er manchmal gefragt, ja und warum schreibst du nicht das Ganze, was du weißt? Ah, da klauen die mir doch immer alles. Die klauen die mir immer alles. Ja klar klauen die mir immer alles. Ich meine, wenn ich immer nur einen kleinen Finger weggeben würde, würden die Leute auch immer nur den kleinen Finger klauen. Ich gebe immer alles weg und dann sagen die Leute, ach ja, ja dann, kann ja nichts sein. So irgendwie. Naja, das sagen nicht alle. Zurück zu der Welt hinter der Welt. Er hütet zum Beispiel der Neptun die Wesen, die in der Welt hinter der Welt leben. Ihr kennt die alle, diese Wesen. Trolle, Elfen. Gerade hat der Film Der Herr der Ringe sie alle wieder hochgespült. Ja? Und wer viel mit Neptun zu tun hat, dem empfehle ich diesen Film, das sind ja drei Filme, ne? Dringend. Also unter uns gesagt, ich empfehle sie auch allen anderen, die Astrologie so machen, dringend, weil ihr da ein Gefühl von Neptun kriegt. Ja? Und wenn euer Mann das nächste Mal sagt, guckt schon wieder diesen Scheiß. Ja? Sagt ihr, ja, das gehört zu meiner Arbeit. Das stimmt. Das stimmt. Na? Dieser Mann hatte eines Tages eine Vorstellung und hat gesagt, England, es waren Engländer, ne? Tolkien heißt der Mann. England hat keine vernünftige Mythologie. Und das stört mich irgendwie. Nun könnte man sagen, ja Moment, aber England hat doch den Artus-Mythos. Ja, hat er gesagt, das mag schon sein, aber der kommt aus Frankreich. Die Grundlagen des Artus-Mythos liegen in Frankreich, die liegen gar nicht in England. Das ist ein Trugschluss. Aber wir Engländer haben keine Mythologie. Und dann hat sich dieser Mann, ein vertrockneter englischer Universitätsprofessor, hingesetzt und neben dem Korrigieren der Semesterarbeit seiner Studenten hat er, ohne dass er je davon geträumt hat, es je zu veröffentlichen, die Welt des Neptuns, die Welt hinter der Welt, seine Welt hinter der Welt, aufgeschrieben. Und das hat er für sich getan. Und um diese Geschichte erzählen zu können, musste er eine eigene Sprache entwickeln, die Sprache der Elben. Bitteschön unter uns, ja, es gibt keine Elben, also können die auch keine Sprache haben. Er hat den Professor, das interessiert mich doch nicht, meine Elben haben eine Sprache und die Sprache, die schreibe ich auf. Und das hat er gemacht und heute, der ist schon 25 Jahre tot, der Mann, gibt es auf der Welt Tausende, die diese Elbensprache lernen. Lauter so Freaks, ne, die den Herrn der Ringe lieben und sagen, ja, wir schreiben uns jetzt Briefe in der Sprache der Elben. Und ja, und auf einmal fängt dieser Mythos an zu leben. Und dann gab es einen kleinen, 1,60 Meter großen Hobbit in Neuseeland, der heißt Peter Jackson. Der hat gesagt, das ist mein Thema, ich muss das verfilmen. Und er hat das gemacht, als wäre er selbst der Hüter dieser Mythologie. Wundervoll. Da hat auf einmal der Neptun, ist auf einmal auf die Leinwand gebracht worden. Digital natürlich, weil solche Dinge kann man nicht real filmen. Doch, es waren natürlich auch reale Schauspieler dabei. Und wenn man weiß, dass dieser Tolkien die Welt hinter der Welt, die er beschrieben hat, die konnte er nur deshalb beschreiben, weil er dieser Welt hier nicht sonderlich verpflichtet war. Und warum war er an dieser Welt hier nicht sonderlich verpflichtet? Weil seine Mama starb, als er 6 war und sein Papa starb, als er 12 war. Seitdem war er allein auf der Welt. Und er hat versucht, die Welt seiner Eltern zu greifen und hat dabei diese Welt gefunden. Das deckt sich mit einer Erfahrung, die etwa 10 Jahre alt ist, auf die wir noch zu sprechen kommen heute Abend, nämlich, dass der Neptun auch steht für die Sehnsucht nach Verstorbenen, die noch keinen guten Platz haben. Oder besser gesagt, die noch nicht ausreichend betrauert worden sind. Und wo immer in unserem Horoskop der Neptun steht, gibt es noch einen Toten, der noch keinen guten Platz hat, weil er noch nicht ausreichend und richtig gesehen worden ist. Dazu können wir vielleicht noch was sagen. Aber jetzt zurück zu dem Thema Neptun, der Hüter der Welt hinter der Welt, der sagt, ja, es gibt Elben und Trolle und Hobbits und Einhörner und Vampire, was immer für Gestalten in dieser Welt hinter der Welt herumlaufen. Ja. Es gibt einen interessanten Gesichtswinkel, den hat Plato in die Philosophie eingeführt. Plato hat etwas gesagt, was heutige Philosophen gerade wieder aufgreifen, und zwar durch die Kernphysik und durch etliche andere ganz neue naturwissenschaftliche Funde bestärkt. Plato hat gesagt, es gibt keinen Elefanten, wenn es nicht einen hinter dem Elefanten, hinter dem sichtbaren Elefanten liegenden Archetypus des Elefanten gäbe. Und dieser Archetypus des Elefanten, oder wie er sagte, der Eidolon, die Idee des Elefanten. Sozusagen im Hintergrund der Welt muss es diesen Archetypus geben, und wenn es den im Hintergrund der Welt gibt, dann kann er auch überspringen in die Welt. Sagen wir mal als anderes Bild. Es gibt den Archetypus des Dinosaurier. Dieser Archetypus des Dinosaurier ist im Unsichtbaren. Interessant ist noch, hier ist eine Grenze, die den 12. Haus vom ersten Haus trennt. Im ersten Haus ist die Welt ganz da. Und im 12. Haus ist die Welt ganz weg. Wo immer sie ist. Der Töbereiner hat mal einen wunderschönen Satz gesagt. Er hat gesagt, das 12. Haus ist das stärkste Haus der Nichtanwesenheit. Wunderbar. Wunderbar. Solche Sätze muss man sich merken. Die sind groß. Ja? Also, es gibt den Archetypus des Dinosauriers. Und dieser Archetypus des Dinosauriers muss nicht, aber kann und wie wir wissen ist, übergesprungen aus dem Reich der Ideen in das Reich der Materie. Hat also einen Weg von hier sozusagen durch den Tierkreis gemacht und war auf einmal ein wirklich kräftig lebendes Wesen. Aber dann ist etwas passiert. Wir wissen nicht was. Archäologen und Astronomen sind der Meinung, es gab einen Meteoreinschlag auf der Welt, die Welt hat sich für mehrere tausend Jahre verfinstert, alles Leben starb ab und daran starben auch die Dinosaurier. Es gibt andere Thesen, warum die gestorben sind, Tatsache ist, sie sind gestorben. Warum? Interessiert nicht so sehr. Das heißt, das Körperliche des Dinosauriers zieht sich zurück, die Idee bleibt. Und die Idee lebte aber weiter. Nur jetzt tauchte sie ab sozusagen in das Unsichtbare und tauchte auf in den Träumen der Menschen als riesiges Wesen oder als Drachen oder tauchte ein in die Märchen als Drachen, die die Königstochter raubt. Ja? Es ist der gleiche Archetypus, der damals die Dinosaurier hat entstehen lassen, aber als die Dinosaurier, weil die Lebensumstände und die Lebensgegebenheiten feindlich wurden, sich aus dem Körper zurückzog, blieb die Idee übrig. Aber die Idee ist nach wie vor da. Die mischt sich weiter ein in die Märchen. Und jedes Kind, dem ihr heute das Märchen vom, was gibt es da, Märchen von irgendeinem Drachen, ich habe sie vergessen, aber natürlich gibt es Märchen mit Drachen, nicht meistens mit Königstochter, und der Drachen raubt sie, oder der Drachen raubt immer, der geht immer in das Dorf und holt sich 15 andere Wesen, sagt, ich das mache ich nur, wenn ich die Schönste kriege zum Naschen, so, nicht? Und dann reitet der Held los, so. Und rettet dann die Schönste. Könnte dieses neptunische Wesen im Hintergrund der Welt sein, was da sozusagen von Neptun gehütet immer wieder auftaucht. Es geht nichts verloren. Es gibt in der Physik den Satz der Erhaltung der Energie. Ja? Der gilt für die Seele genauso. Es geht in der Seele nicht, oder sozusagen in diesem Gesamt, es geht nichts verloren. Aber das ist schon wieder, wir machen ja keine Wissenschaft, wir machen Astrologie. Nebenbei gesagt, Astrologie ist keine Wissenschaft, das wisst ihr, gell? Sie hat das sehr schön gesagt, die einzige Disziplin, hat sie gesagt, hat sie völlig recht, ist eine Disziplin. Hat mit Wissenschaft nichts zu tun. Hat auch mit wahr oder falsch nichts zu tun. Wissenschaft hat mit wahr und falsch zu tun. Astrologie hat damit überhaupt nichts zu tun, gar nichts. Ja? Aber das ist eine eigene Diskussion. Zurück zu, was hütet der Neptun, die Welt hinter der Welt, die Welt der Märchen, die Welt der Sagen, die Welt, die der Tolkien losgetreten hat. Das ist ein schönes Wort. Geht in eine Buchhandlung und sagt, also ich lese so gerne Fantasy, weiß jeder, was ihr meint. Fantasy heißt so Geschichten, von denen jeder weiß, die gibt es so nicht. Ja. Die spielen in einer anderen Welt. wo es noch Geister gibt und Gnomen und dieses und jenes und fremde Welten und ach du liebe Zeit, alles ganz aufregend. Ne? Ich habe mich immer gewundert, warum lese ich so gerne Fantasy? Bis mein Neptun mir gesagt hat, weil ich dir das sage, du Trottel. Ja, also, man muss es ja irgendwann begreifen. Ne? Also, Hüter der Welt hinter der Welt. Ich muss immer mal auf meinen Schummelzettel gucken, ob ich was vergesse. Die Welt hinter der Welt hat noch eine andere Ausdehnung. Und der Neptun hütet auch diese Ausdehnung. Er ist nämlich auch der Hüter des Himmels. Was immer das er heißt, der Himmel. Als wir noch klein waren, ahnten wir, was der Himmel ist. Da sitzt so einer mit dem weißen Bart und wenn wir unser Essen nicht auf, unser Spinat nicht aufessen, kann es sein, naja. Und auch heute noch wissen wir, was der Himmel ist. Da dieses Kind ist ja immer noch da, ne? Und es weiß im Himmel, naja, da sitzt in meinem Fall Mama und Papa und Bruder Martin und Kater Yogi im Himmel. Ja. Ne? Aber wo die wirklich sind, keine Ahnung. Und ob die wirklich irgendwo sind, keine Ahnung. Woher wissen wir sowas? Aber dass es einen Himmel gibt und dass es im Himmel auch die gibt, das ahnen wir jetzt schon. Ahnen. Und es kann sein, uns begegnet irgendein Engel, was weiß ich, hier auf dem Ring. Oh, nicht? Da würde ich jetzt erstmal sagen, das würde ich so ähnlich machen wie, ich gucke dann hier unten, lebe ich noch? Der zweite Blick wäre, gehe ich mal eben in die Psychiatrie und lass mal gucken, auch, ob auch sonst noch alles da ist. Ja. Wenn mir ein Engel auf dem Ring begegnet. Das heißt nicht, dass ich nicht glaube, dass es Engel gibt. Ich glaube felsenfest daran, dass es Engel gibt. Aber ja, glaube ich daran. Aber ich vertraue meinem Glauben nicht sonderlich. Der darf da sein. Aber ich schließe keine Wetten auf ihn ab. Was soll der Quatsch, ne? Der Himmel und die Engel haben in manchen Phasen des Lebens eine gute Berechtigung. Also zum Beispiel, wenn ich weiß, ich werde bald sterben, dann hilft es mir, dass ich weiß, wenn ich auf meinem Sterbebett liege, dann wird mein toter Vater und meine tote Mama werden schon auf mich warten und werden mich abholen. Und mein Bruder und mein Kater Yogi. So, ja. Und wer da noch immer sitzt. Wenn ich das weiß, ist es ja schön. Ob das wirklich so ist, weiß ich nicht. Aber eins weiß ich, dieser Gedanke hat etwas Tröstliches. Und das ist doch schön. Ne? Es gibt Menschen, die erzählen uns etwas über, sie wüssten, was es damit auf sich hat. Mit dem Sterben und mit dem, was dann kommt und so weiter und so weiter. Einen dieser Menschen, den hat es vor, ich glaube, einem Dreivierteljahr ist er gestorben. Man könnte sagen, endlich. Weil diese Frau, von der ich spreche, die hat fast 15 Jahre lang gekämpft, um sterben zu können. Und das Spannende an der Geschichte war, sie hat in der Welt Hunderttausenden von Menschen die Angst vor dem Sterben genommen. Ich rede von Elisabeth Kübler-Ross. Eine großartige Frau, die wirklich vielen, vielen tausend Menschen etwas über das Sterben vermittelt hat, was diese Menschen getröstet hat. Aber sie selbst war leider davon nicht zu trösten. Sie selbst war 15 Jahre auf dem Sterbebett, allein in der Wüste von Arizona. Und ab und zu kam einer vorbei. So. Aber das konnte sie auch nicht trösten. Es gibt Interviews so von den letzten 10 Jahren, wo sie sehr verbittert ist über dieses scheiß Sterben. So, irgendwie, wieso kann ich das nicht? Traurig. Aber daran sieht man sozusagen, das war ihr Thema. Und sie hat das Thema unglaublich gut bei den anderen ausbreiten können. Und mein persönlicher Verdacht ist, sie hat zu viel gewusst. Die Worte gewusst in Gänsefüßchen. Sie hat natürlich an furchtbar vielen Betten gesessen, wo die Menschen gestorben sind, und hat dabei gesessen, wie die hinübergegangen sind. Und davor habe ich einen unglaublichen Respekt. Und da hat sie unglaublich viel gelernt, aber sie glaubte dadurch etwas wissen zu dürfen über die andere Seite, wo die Menschen hingegangen sind. Das war ein Problem. Ist ein Verdacht von mir. Sie hat nämlich in ihre Bücher reingeschrieben, was uns da erwartet. Und das ist gefährlich. Ganz gefährlich. Weil darüber weiß keiner was. Niemand. Null. Kein Mensch. Auch nicht das tibetanische Totenbuch. Vielleicht weiß das tibetanische Totenbuch etwas, wie es ist, auf die andere Seite zu gehen, wenn ich Tibeter bin. Mag sein. Das tibetanische Totenbuch könnte uns was über das Bardo erzählen, auch was Neptunisches. Aber ich, im Abendland groß geworden, katholisch oder evangelisch, völlig egal, mir geht das Bardo ziemlich am Hintern vorbei. Ist nicht meine Welt. Ja? Da sollte ich mich lieber einschießen auf den Totensonntag oder solche katholische Totenmessen. Das ist alles völlig, das ist uns, das sind wir. Unsere Seele ist da rein sozialisiert, aber nicht ins Bardo. Aber auch Neptun, deshalb darf ich es erwähnen. Gut. Hüter der Engel habe ich schon gesagt. Neptun sorgt dafür, dass die Engel nicht untergehen. Dass die Engel präsent bleiben. Ich mit meinem Neptun, habe ich natürlich damals nicht gewusst, habe auf dem Flohmarkt immer diese schön kitschigen, ich weiß nicht, der ein oder andere von euch wird sie kennen, diese unglaublich verkitschten chromolithografischen Bilder. Da ist eine Brücke, die führt über einen Fluss oder über einen Abgrund und das Geländer ist gebrochen. Und so ein kleiner, vierjähriges Kind dappt über die Brücke und hinten riesengroß hinter ihm, manchmal sehr prächtig, dargestellt, gemalt, steht der Engel und leitet so drüber. Wunderbar. Habe ich immer sofort gekauft, diese Bilder. Und zack. Und manche Klienten haben sich gewundert, warum da so kitschige Bilder im Beratungszimmer hängen. Und dann sage ich immer, ja, da, guck, dein Neptun. Okay, gut. Ich überlege... Wir wollten eine Pause. Was heißt das? Pause? Gut. Ja, wir machen jetzt eine Pause. Viertelstunde. Sollte für eine Zigarette reichen. Wow. Ja, so das lasse ich da.
Ja, lass ich.